Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Die heutige Episode wird unterstützt von der Neuen Zürcher Zeitung. Die NZZ ist zwar eine Schweizer Zeitung, doch sie hat extrem spannende und umfassende Berichterstattung aus der politischen und wirtschaftlichen Lage aus Deutschland. Es gibt hier nicht nur spannende Artikel im Bereich Finanzen und Wirtschaft, zum Beispiel aktuell eine interessante Recherche über BlackRock oder auch zu einzelnen Unternehmen, sondern es gibt auch immer wieder richtig fundierte und wissenschaftlich bezogene Fachartikel zu solchen Themen wie Aktienrückkauf oder Dividendenpolitik und Strategien oder auch neuere Themen wie zum Beispiel Facebooks Kryptowährung. All diese Themen findet ihr in der NZZ. Und das Beste ist, ihr könnt euch das Abo der NZZ für gerade mal 10 Euro im Monat sichern. Das sind also zweimal zu Starbucks gehen oder eben hochqualitativen Journalismus aus liberaler Perspektive regelmäßig genießen. Ihr kommt direkt zum Angebot der NZZ, wenn ihr auf go.nzz.ch/aktien-mit-kopf geht. Ich weiß, der Link ist ein bisschen kryptisch, aber ich verlinke ihn euch natürlich auch in den Shownotes auf aktienmitkopf.de/blog. Da könnt ihr natürlich direkt auch auf das Angebot zugreifen. Ansonsten buchstabiere ich es nochmal. go.nzz.ch/aktien-mit-kopf. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, Jonathan, hier im Aktien mit Kopf Podcast. Und ich habe dir das Video ja schon geschickt. Da geht es um eine spannende Frage, die Warren Buffett gestellt wurde auf der Hauptversammlung von 1996. Und ich kann ja einfach mal das Thema der heutigen Sendung kurz vorstellen. Es geht darum, was tun bei guten Unternehmen in der aktuellen Marktlage? Sollte man kaufen, auch wenn sie historisch gesehen an absoluten Höchstständen sind, oder sollte man auf den Crash oder auf Korrekturen warten? Jonathan, was glaubst du, in den Communities, in Gruppen und so, gibt es ein einziges Thema, was noch häufiger diskutiert wird aktuell als dieses?
Ja, hallo Kolja und auch ein Hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf in deinem Podcast. Und ja, ich glaube, du hast so ziemlich perfekt zusammengefasst, über was in den Gruppen heiß, hoch und runter diskutiert wird. In der Aktien mit Kopf Community auf Facebook beispielsweise oder in der Dividendenstrategie-Gruppe auf Facebook. Und ja, davon gibt es täglich x Posts. Und auch wenn es eigentlich in einem Beitrag um ein ganz anderes Thema geht, kommt man sehr schnell wieder zu dieser eigentlichen Frage zurück, nämlich, und da ist es im Grunde genommen egal, ob man jetzt über die Visa-Aktie redet, über die Mastercard-Aktie, über die McDonald's-Aktie, über die Coca-Cola-Aktie, immer wieder kommt es auf dieses Thema zurück. Diese Aktien stehen so hoch wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Teilweise sind die KGVs jetzt deutlich höher, als sie noch vor 5 oder vor 10 Jahren gewesen sind. Soll man jetzt da noch reinkaufen, praktisch in die abgefahrene Straßenbahn noch hinterherrennen, noch aufspringen und da mitfahren, also von dem künftigen Anstieg noch mitprofitieren? Oder ist es nicht doch so, dass dieser nächste große Crash kommt? Und da werden wir dann beim zweiten Thema, was in der Gruppe gerne diskutiert wird, gerade die deutschen Gruppen übrigens, in Amerika ist das gar nicht so ein Thema, ob jetzt der größte Crash aller Zeiten, den es noch nie gegeben hat, unmittelbar bevorsteht, oder ob das Verkaufen von Crashbüchern nicht doch das bessere Geschäftsmodell ist. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber das ist so ein Thema, das ganz viele Privatanleger ganz stark irgendwie so unter der Haut brennt. Und ich kann das ja auch super gut verstehen, denn ich komme ja aus dem Schwabenland und es tut mir immer unglaublich weh, wenn ich mehr für etwas zahlen muss, als ich eigentlich zahlen müsste. Und Kolja, du hattest ja vor 2, 3 Tagen in Instagram gepostet, wie eine deiner Lieblingsaktien so richtig schön nach unten gegangen ist. Ne? Da wolltest du dann ja auch mit einem gewissen Rabatt einsteigen und schon ist aber daraus wieder nichts geworden, weil ja der Aktienkurs sich schon wieder erholt hat. Also wir sind echt in einer verrückten Zeit.
Genau, ja. Und aber wie es ja immer so ist, die Geschichte, die wiederholt sich zwar nie, aber sie reimt sich eben doch. Und im Jahr 1996 gab es eben auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway einen Mann, der eine Frage gestellt hat an Buffett. Und es gibt dazu auch ein Video, das ist circa 7 Minuten lang. Da kann man die Frage plus die Antwort von Buffett sich nochmal anhören. Ich verlinke es in den Shownotes, aber ich fasse es jetzt für euch mal zusammen. Und zwar geht es um das Thema, dass dieser Mann halt eben 3 Unternehmen analysiert hat. Und zwar einmal Gillette, die ja dann noch nicht damals zu Procter & Gamble gehörten. Dann McDonald's und Coca-Cola. Und die Frage ist halt, ob er diese Aktien jetzt kaufen soll, wenn er sie als Unternehmen herauskristallisiert hat, die er mindestens 30 Jahre halten will, oder ob er eben lieber eine Marktkorrektur abwarten sollte, also einen Crash, weil eben der Preis vielleicht aktuell zu hoch ist. Und man muss wissen, 1996, ja, das war schon ein ziemlich lang anhaltender Bullenmarkt, der da stattgefunden hat. Und Buffett sagt als Antwort darauf was ziemlich Interessantes. Und zwar sagt er, er führt da ein Beispiel an, das ist halt so ein bisschen, als wärst du ein Bestatter und würdest auf eine Pandemie warten. Ja, das heißt, es ist eine Sache, die mit Glück zu tun hat, dass du zum Beispiel, da führt er auch das Beispiel von irgendwie diesem Getty an, der das Vermögen, was er geerbt hat, genau damals zum großen Börsenkrach von 1929 geerbt hat, wo er dann richtig schön sich überall günstig einkaufen konnte, dass man aber eigentlich in the long run damit nicht gut fährt, wenn man eben Market Timing macht. Das Interessante ist aber, dass er bei dieser Antwort ganz schön lange herumdruckst und keine wirklich konkrete Antwort auf die Frage gibt. Und das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, ehrlicherweise. Vor allem dann, wenn man nämlich auch mal vergleicht, bei aller Warren Buffett Hysterie hin und her, was er sagt und was er selber macht. Stimmt's, Jonathan?
Ja, absolut richtig. Also ich habe es mir ja auch angeschaut, dieses Video, und ich glaube, das Allerkonkreteste, was er gesagt hat, war irgendwie sowas wie I would prefer to own them. Also ich würde sie eher jetzt kaufen, als noch länger zu warten. Aber es war jetzt irgendwie kein klares Ja oder auch ein klares Nein, sondern es war, wie du so schön beschrieben hast, wirklich so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich glaube, er war sich in seinem Inneren auch nicht ganz sicher, was er sagen sollte. Und das Spannendste, was du gerade schon herausgearbeitet hast, ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was er erzählt hat oder dieser Person geraten hat, nämlich tendenziell eher direkt einzusteigen, und zu dem, was er privat mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway konkret selbst macht. Ja, weil da ist er ja nicht so einer, der dann 1998, als eine Coca-Cola-Aktie schon 45 US-Dollar gekostet hat, vor über 20 Jahren, wir stehen jetzt noch nicht mal bei 60 Dollar, also da war fast keine Rendite drin in diesem 20-jährigen Zeitraum, und da ist er eben nicht bei 45 Dollar eingestiegen, als die Coca-Cola-Aktie bei einem KGV von 64 notiert hat, sondern er hat da abgewartet, beziehungsweise war schon viel früher eingestiegen in Coca-Cola, als das KGV etwa bei 15 war, das heißt, er hat im Grunde genommen hier eine andere Antwort gegeben, als er jetzt selbst durchführt oder als er selbst machen würde. Das war echt sehr spannend, ja.
Genau. Ja, und das Interessante ist ja auch, wenn man auch jetzt noch, ich meine, klar, das Video und die Hauptversammlung sind jetzt schon wieder auch 25 also Jahre, also ein Vierteljahrhundert her, aber dennoch auch jetzt, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, also die Cash-Position von Berkshire Hathaway mittlerweile, die macht über 130 Milliarden US-Dollar aus, ja. Und wenn er jetzt tatsächlich das umsetzen würde, was er predigt, dann würde das ja bedeuten, dass diese Cash-Position eigentlich gar nicht so groß sein dürfte, weil es gibt ja genug hervorragende Unternehmen auf der Welt, in die man rasend schnell diese 130 Milliarden Dollar investieren würde. Deswegen, ich muss tatsächlich sagen, dass man mit diesen öffentlichen Antworten von Buffett nicht unbedingt so viel immer anfangen kann, weil ich glaube, er ist einfach in einer Position, wo er kein Risiko eingehen will, was so die Beantwortung von so einer Frage angeht. Wer hätte jetzt dem Herrn geraten, nein, er soll halt eben noch warten auf den nächsten Crash, ja, dann wäre er ja mit seiner Aussage angreifbar gewesen in Zukunft. Und da er natürlich ja nicht die
die Zukunft vorhersehen kann, hat er sich so ein bisschen selber damit abgesichert. Klar, dadurch ist halt keine konkrete Antwort rausgekommen. Aber was er selber macht, spricht meiner Meinung nach ganz klar gegen das Thema. Und ich meine, wenn man auch ihn und seine Geschichte verfolgt, das, was bei Intelligent Investor, gut, das wurde halt von Benjamin Graham geschrieben, aber vor allem, er weist ja immer wieder auf Kapitel 8 und ich glaube Kapitel 12 in diesem Buch hin, und da geht es eben genau um dieses Thema Margin of Safety, ja, was ja auch von allen Value-Investoren dieser Welt, egal ob jetzt Seth Klarman oder wie sie alle heißen, gepredigt wird und was er die ganze Zeit auch immer umgesetzt hat, dann ist das doch schon etwas sonderbar, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, um natürlich auch den Zuhörern hier ein bisschen zu helfen, vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, was er jetzt konkret getan hat, und dann würde, glaube ich, die Zuhörer natürlich auch empfehlen, was du oder ich jetzt tun würdest auf diese Frage, also wenn sie dir oder mir gestellt werden würde. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen, also er selbst handelt doch ein bisschen anders, und du hast es schon erwähnt, der beste Beweis dafür ist eben seine gigantische Cash-Position, denn er hätte sich damit natürlich noch mehr Apple-Aktien kaufen können oder mal bei Amazon zuschlagen, ne? Da sagt er ja auch immer Wonderful Business und so weiter. Aber er hat es eben nicht gemacht, und das zeigt einfach, er weiß, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Das sieht man immer wieder, dass seine Cash-Position nach oben geht. Das war auch Anfang der 2000er der Fall. Und wenn dann die Kurse plötzlich super günstig sind, dann geht die auch mal kräftig nach unten, die Cash-Position. Und das zeigt also, er steigt selbst immer nur dann ein, wenn die Bewertung wirklich richtig, richtig günstig ist, wenn auch konservativ gerechnet eine zweistellige Renditeerwartung rauskommt. Und das, muss man dann auch sagen mal, macht er verdammt gut. Denn beispielsweise, als er 2016 so heftig in Apple eingestiegen ist, als alle gesagt haben, jetzt ist er durchgedreht, in seinem hohen Alter ist er doch noch verrückt geworden, ja, da hat er ja 40 Milliarden Dollar mal eben in Apple investiert, ja. Das ist ja eine ganze Menge, auch für Buffett. Mittlerweile sind das über 80 Milliarden Dollar, ja. Das ist so 3 Jahre später, das Geld mehr als verdoppelt, Dividenden noch on top. Und es sind sogar deutlich mehr als 100%, ich glaube schon fast 130% Kursgewinn. Und das beweist doch einmal mehr, wenn es ein wundervolles Unternehmen gibt, wie er es eben definiert, und das irgendwie damals, wenn man es um die Cash-Position bereinigt hat, zu einem KGV von 8 oder zu 10 zu erwerben war, dann haut er auch mal 40 Milliarden Dollar auf einen Schlag rein, und dann steht er eben 3 Jahre später auch wieder mit über 100% Rendite da. Und das ist so ein bisschen schon seine Strategie, die man auch, wenn man die ganz großen Akquisitionen und Käufe der letzten Jahrzehnte anschaut mit American Express, ja, das war ja auch eine Krise, als er die richtig günstig eingesammelt hat, oder auch Geico, der Autoversicherer, den hat er auch in der Krise, da haben die sich verkalkuliert und dann waren die Schäden für die Autoversicherungen viel höher, als sie dachten, und der Aktienkurs ist eingebrochen, aber er wusste halt, nach diesem einen schlechten Jahr ist es ein gesundes Business, wird viel Cashflow abwerfen, und dann ist er eben eingestiegen. Und das waren so ein bisschen die Meilensteine, die ihn am Ende des Tages auch zu einem, der wirklich, ich glaube, das können wir wieder gemeinsam sagen, einem der erfolgreichsten Investoren der Welt gemacht haben, ja. Und deshalb, ich glaube, man kann schon viel von ihm lernen, aber wie du schon gesagt hast, man muss halt so ein bisschen aufpassen, in welchem Kontext sagt er was. Und mal ganz ehrlich, wenn wir Insider-Position gewesen wären, ja, und du sagst da, warte mal ab, weil nach 2000 kam ja dann auch ein Crash, wo es richtig kräftig nach unten ging, dann wirst du nachher als der Crash-Prophet dargestellt, und das will er dann halt auch nicht. Also ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung, die ist ihm schon sehr wichtig, und da gibt es halt dann eher mal eine diplomatische Antwort, und dann muss halt man das auch ein bisschen interpretieren, und das versuchen wir ja gerade in dem Podcast. Natürlich kann man auch zu einer anderen Interpretation kommen. Wir stellen hier ja nur so ein Angebot oder eine Meinung zur Verfügung.
So sieht es nämlich aus. Ja, ich kann aber für mich auch ganz konkret sagen, wie es halt immer so ist mit den ganzen unterschiedlichen Strategien, die man fährt. Klar, wenn man jetzt an diesem Spiel von Market Timing und Aktienanalyse und so weiter teilnehmen möchte, dann muss man sich einfach bewusst machen, das ist etwas, was nicht nur Geld kostet, im Sinne von, dass man halt also einzeln Geld investiert und auch natürlich in gewissen Teilen mehr Risiken eingeht, weil eine einzelne Aktie natürlich auch immer abrauchen kann, aber man muss auch einfach erheblich mehr Zeit investieren. So ist das nun mal, ja. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte das nicht, ich bin mit dieser klassischen ETF- und Sparplanstrategie eigentlich zufrieden, dann muss ich sagen, hat Buffett hier in diesem Video absolut recht. Ja. Weil dann ist es einfach im Durchschnitt so, dass, da knackt sogar schon die Flasche im Hintergrund hier, dann ist es einfach im Durchschnitt so, dass egal wie hoch eine Aktie oder der Aktienmarkt insgesamt jetzt aktuell gerade klettert, in 30, 40 Jahren wird im Schnitt trotzdem der Markt höher stehen. So, aber das bedeutet eben, wenn man von diesem Kurs abweicht, wenn man sagt, ich möchte weniger Aktien in meinem Depot, zum Beispiel nur noch 5 oder 10 Aktien und dadurch natürlich auch einen erheblichen Teil seines Depotvolumens auf einzelne Werte umsteigt, dann macht es natürlich einen erheblichen Unterschied, wann man Aktien kauft. Das ist einfach so. Und das muss man auf jeden Fall wissen. Und Jonathan, wir haben das jetzt mal für diesen Podcast ja aufbereitet. Du hast es ja mal an der Coca-Cola-Aktie gezeigt und ich an der McDonald's-Aktie. Wenn du willst, kannst du mal loslegen, ja?
Ja, sehr gerne. Also die Coca-Cola-Aktie, das ist auf jeden Fall ein wonderful business. Das heißt, ein Geschäftsmodell, das hat Buffett auch in dem Video übrigens sehr schön erklärt, dass wenn man auf eine 20-jährige Urlaubsreise geht und dann zurückkommt und zum ersten Mal in sein Depot schaut, das dann mit großer Wahrscheinlichkeit besser dasteht als heute. Und das ist also auf jeden Fall gegeben. Aber jetzt schauen wir mal die Kursentwicklung an. 1994 noch bei schlappen $12. Fast ein Schnäppchen, könnte man meinen, 1998 bei $45, also in 4 Jahren mal eben fast vervierfacht. Gewinn je Aktie damals 70 Cent, sodass sich ein KGV von über 60 ergibt. Und das für ein Geschäft, was halt um, weiß ich nicht, 8 oder 10% pro Jahr gewachsen ist. Das war einfach viel, viel, viel zu teuer, sodass es nicht verwundert, dass wir 11 Jahre später, nämlich im Jahr 2009, okay, ist nicht ganz fair, da war die Finanzkrise, nur noch bei $20 im Kurs standen. Das heißt, 11 Jahre später, echtes Qualitätsunternehmen und Kurs mehr als halbiert. Ja, da merkt man mal, wenn man einfach ohne irgendwie einen Blick auf die Bewertung zu schauen, wenn man da ein Qualitätsunternehmen kauft, was dann passieren kann. Sogar mit 11 Jahren Geduld. Das heißt, man musste noch weiter abwarten. Man musste nämlich bis ins Jahr 2016 abwarten. Wow. Dann haben wir erstmals wieder den Kurs von $45 gesehen. Also volle 18 Jahre lang außer Spesen nichts gewesen, ist auch nicht ganz fair, denn 1-3% Dividende hat es schon gegeben. Aber wenn man überlegt, für 18 Jahre sein Geld nicht zur Verfügung und dann erst wieder bei Null zu stehen, also ich weiß ja nicht so recht. Übrigens, Gewinn je Aktie in den 18 Jahren von etwa 70 Cent auf $1,50 angestiegen, sodass im Grunde genommen der operative Gewinn immer stärker wurde, ja, und der Gewinn je Aktie und auch die Dividende. Aber der Kurs ist eben seitwärts bis abwärts gelaufen, weil die Bewertung davor viel, viel, viel zu hoch war. Und so hat sich das eben fast 20 Jahre lang wieder annähern müssen. Und jetzt im Jahr 2020 stehen wir ja bei knapp $60. Also jetzt gab es dann noch ein paar Prozent Rendite. Und der Gewinn je Aktie ist von $1,50 auf etwa $2,20 gestiegen, der im Jahr 2020 erwartet wird. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie so einen KGV von 25. Das mag verglichen mit irgendeiner DAX-Aktie, die nur bei einem KGV von 10 notiert. Ja, wenn es ein zyklischer Autohersteller ist, mag das immer noch viel sein. Aber verglichen mit den 70 oder 60, die wir im Jahr 1998 hatten, ist ein KGV von 25 jetzt schon wieder deutlich günstiger. Klar, man würde so eine Aktie lieber zum KGV von 20 oder 18 oder 16 kaufen. Aber man muss halt auch immer ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, dieses eine Beispiel zeigt schon mal ganz arg deutlich auf, wie viel Geduld man mitbringen muss, wenn man wirklich nicht mal eine Sekunde auf die Bewertung schaut, sondern direkt kauft, einfach nur mit der Hypothese, es ist ja ein Qualitätsunternehmen. Und jetzt war das aber nur ein Beispiel. Du hast noch ein zweites Beispiel für uns mitgebracht. Und da bin ich gespannt, ob es auch 18 Jahre gedauert hätte.
Genau, aber dazu noch 2 Punkte von mir. Okay, einerseits muss man natürlich sagen, nicht nur, dass du jetzt zum Beispiel ja 18 Jahre warst, glaube ich, hättest warten müssen, bis du wieder bei deinem Einstiegskurs bist. Du musst natürlich noch die Inflation mit dazu rechnen und die ganzen Schwankungen, die du aber ja trotzdem als Aktieninvestor aushalten musst. Ja, das heißt, es war ja nicht eine ganz stupide Seitwärtsbewegung, sondern es hat ja natürlich trotzdem Ups und Downs ununterbrochen gegeben.
Und -60% teilweise.
Das muss man natürlich noch mit dazu addieren, also dieser emotionale Verlust auch. Und auf der anderen Seite aber auch wieder positiv gesehen, gerade im Sinne der heutigen Zeit, dass du natürlich auch mit Sparplänen dir wieder einfach auch in Phasen, wo jetzt zum Beispiel die Aktie seitwärts oder nach unten läuft, auch über längere Zeit, wenn du tatsächlich überzeugt bist, dass dieses Unternehmen auch in 30, 40 Jahren noch existiert, ja, dass du dann eben auch in diesen Schwächephasen einfach dir zumindest emotional einreden kannst, dass du halt immer über den Sparplan immer schön günstig weitere Anteile aufsammelst, ja, die dann natürlich dann, wenn es mal wieder einen schönen Bullenmarkt gibt, umso mehr im Wert gestiegen sind. Das ja. Nochmal zwei Punkte dazu. Und jetzt gucken wir mal uns McDonald's an. Ganz interessant, weil man muss sich ja auch fragen, warum hat der Herr diese Frage damals gestellt? Weil wir gucken jetzt uns vielleicht den Kurs von McDonald's an und das könnt ihr jetzt gerne mal machen. Also ruft euch einfach mal den Kurs von McDonald's auf und am besten mal eine langfristige Ansicht, die so irgendwie bis in die 80er hineingeht. Und dann werdet ihr sehen, ja, also der Typ damals, der diese Frage gestellt hat, das wäre vollkommen egal gewesen, der hätte investieren können und der hätte im schlechtesten Fall, hätte er sein Geld eben vervierfacht und von damals auf heute und im besten Fall ja verzehnfacht. Daran kann man aber gleichzeitig schon mal den Unterschied sehen, ne? Weil, und jetzt kommen wir auch zu dem Hintergrund, warum er diese Frage gestellt hat. Coca-Cola, McDonald's war Ende der 80er bei knapp 5 Euro. Ja, und dann nur 6 Jahre später, hat sie sich eben vervierfacht auf 20 Euro. Und unter diesem Hintergrund weiß ich ganz genau, wie dieser Mann damals vor der Aktie saß, so wie wir jetzt alle vor den Aktien jetzt sitzen und sagen, alter Schwede, die hat sich in den letzten 5 Jahren vervierfacht, genau wie jetzt irgendwie eine Microsoft, eine Facebook oder eine Netflix oder so. Und man sitzt dann da und stellt natürlich Buffett die Frage und will wissen, was soll man jetzt tun? Ja, und deswegen ist es schon mal interessant, warum hat er diese Frage an dieser Stelle gestellt? Natürlich, weil die Aktie davor so stark gestiegen ist. Und jetzt kommt, hätte er damals natürlich dann bei McDonald's investiert, dann ist das richtig gut ausgegangen, denn seit der HV 96 hat sich die Aktie tatsächlich dann eben von 20 auf jetzt knapp 200 verzehnfacht. Zuzüglich natürlich nochmal immer schön mit den Dividenden dazu. Aber hätte er jetzt noch gesagt, ich warte zum Beispiel noch mal irgendeinen Crash ab. Der Crash, der ist eine ganze Zeit erstmal nicht gekommen bei Coca-Cola. Es gab dann natürlich im Rahmen der Dotcom.
Bei McDonald's meinst du, oder?
Bei McDonald's, genau, gab es natürlich dann auch eine kleine Korrektur, keine große in der Dotcom-Zeit. Aber dann im Endeffekt hat es bis ins Jahr 2001 so ungefähr in dem Bereich gedauert, bis mal eine größere Korrektur von McDonald's anstand. Das heißt, da muss man auch erstmal als Erkenntnis sagen, wenn ich auf einen Einstiegspunkt warten will, dann sollte ich jetzt nicht diesen unbedingt vom aktuellen Marktklima irgendwie abhängig machen und sagen, ja, ich gucke jetzt zum Beispiel mal, bis der Markt insgesamt so und so viel Prozentpunkte fällt, sondern ich würde, und so mache ich das persönlich auch, ich lege mir halt einfach den konkreten Kurs im Verhältnis zu den aktuellen Wachstumsperspektiven fest, ja, dass ich einfach weiß, okay, zu diesem Zeitpunkt kaufe ich dann vollkommen egal, ob gerade Pearl Harbor angegriffen wird oder irgendwie wieder irgendein Handelskrieg oder so feststeht, weil sonst macht man sich da irgendwie komplett verrückt. Aber hätte er jetzt zum absoluten All-Time-High damals, und das war so Ende 1999 gekauft, McDonald's für 46 Euro, ja, dann hätte er auch bei einer McDonald's dann wiederum nicht ganz 10 Jahre, aber ungefähr 9 Jahre, doch ziemlich genau 9 Jahre warten müssen, bis McDonald's nach der Korrektur anschließend 2001, 2002 und so weiter wieder in ihrem Einstiegspunkt angekommen werden. Und gut, was danach passiert ist, das wissen wir. Also es gab natürlich auch danach immer mal wieder Korrekturphasen. Die sehen jetzt, wenn wir den Chart vor uns haben, natürlich alle nicht mehr so schlimm aus. Ja, aber ich finde, es ist ein ganz interessanter Punkt, gerade bei diesen Unternehmen, wo man sagt, die haben diesen Ewigkeitsfaktor. Dazu gehört natürlich auch eine McDonald's, dazu gehört auch eine Striker, die wir ja jetzt beide gerade analysiert haben, Jonathan. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Indikator, dass man sagt, okay, stellen wir uns mal vor, wir wollen jetzt alle in den Aktienmarkt komplett einsteigen. Wir wollen alle unsere Cash-Positionen auflösen und gehen wirklich voll investieren zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir uns dann überlegen, halten wir es eben aus, wenn jetzt eine Microsoft oder auch eine Amazon und so weiter stark korrigiert und abstürzt und wir dann erst im Jahr 2030, also in 10 Jahren, erst wieder die Kurse sehen, die wir jetzt aktuell sehen. Das ist ein durchaus realistisches Szenario, wenn man zu jedem Preis kauft. Und das sollte man sich
auf jeden Fall. Also das war gerade echt nochmal, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Mensch, jeder, der damals schon auf der Welt war, der hätte Ende der 80er mal ein Big Mac weniger essen sollen. Das hätte seinem Bauch gut getan. Und dann hätte man jetzt einen McDonald's-Aktienwert von 200 Euro im Depot dafür. Also, aber leider kann man die Zeit nicht zurückdrehen. Aber wenn du mal überlegst, wie stark diese Aktie gestiegen ist, also das finde ich einfach immer wieder beeindruckend. Und ich glaube, so muss man auch die Antwort von Buffett interpretieren. Er weiß halt, wenn man wirklich sich Jahrzehnte Geduld nimmt, weil das dürfen wir auch nicht unterschlagen. Collier hat ja der Fragesteller gesagt, er hat ja gesagt, er will wirklich für mehrere Jahrzehnte investieren, nicht nur für 5 oder 10 Jahre. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man sein Geld ganz viele Jahrzehnte investieren möchte, es in Aktien zu investieren, weil dort eben die Renditeerwartung am höchsten ist. Aber wie du so schön gesagt hast, für jeden Privatinvestor stellt sich halt einfach die Frage, will ich, egal was an der Kursentwicklung, Bewertung und so weiter passiert ist, einfach stur und stupide reingehen und unter Umständen mal bis zu 10 Jahre aushalten müssen? Oder will ich nicht doch verschiedene Aktien miteinander vergleichen? Denn ich persönlich, wir kommen ja gleich jetzt zu unserer Meinung, bin halt der Meinung, auch jetzt noch findet man richtig günstige und tolle Aktien, die man kaufen kann. Und was auch noch ein super Ausweg ist, den du schon angesprochen hast, wenn man anstelle des Einmalkaufes einen Sparplan auf Coca-Cola oder McDonald's gemacht hätte, dann wäre man ja natürlich auch im Minus gewesen, ja. Aber man hätte ja mit diesen sinkenden Kursen fürs gleiche Geld immer mehr Aktien nachgekauft. So wäre auch der Einstiegskurs, der durchschnittliche, immer weiter abgesunken im Laufe der Jahre. Natürlich wäre der Sparplan im Minus gewesen, viele Jahre lang. Aber als die Aktie dann gedreht hat, wäre man viel schneller wieder ins Plus gekommen und hätte eine viel höhere Rendite, weil man eben nicht auf dem höchsten Punkt einsteigt, sondern wenn man einen geglätteten Einstiegskurs hat. Und wenn man den Sparplan lang genug durchzieht, dann kann einem das zumindest mal halt helfen. Man muss sich natürlich immer überlegen, ob man nicht doch gleich alles investieren möchte, wenn die Bewertung günstig ist, denn die Statistiken sagen ja wieder was anderes. Aber ich will jetzt hier gar nicht so lange hin und her reden, sondern vielleicht einfach mal noch kurz und knackig sagen, was ich auf diese Frage geantwortet hätte. Ich hätte erstens geantwortet, dass es kein starres Formular oder eine ganz simple Regel geben sollte, wie nach 10% Kursrückgang unter dem Allzeithoch dann einsteigen und bei 20% nochmal einsteigen. Mhm. Wenn du das vor Beginn der Finanzkrise gemacht hättest, dann wäre es gleich nochmal 40% runtergegangen. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen falsch, sondern was mache ich persönlich? Ich prüfe immer bei jeder einzelnen Aktie, welche Risiken habe ich und welche Chancen habe ich. Rechtfertigt die Renditeerwartung der Aktie für mich persönlich das Eingehen der Risiken? Und wenn halt ein Geschäftsmodell mit vielen Risiken verbunden ist, will ich eine höhere Renditeerwartung. Wenn das ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell ist, eine etwas geringere Renditeerwartung. Und ansonsten noch eine andere Sache, die ich gerne noch aus Erfahrung einfach an der Stelle teilen möchte. Wir tun jetzt so, als wäre das so leicht in dieser Krise von Coca-Cola oder McDonald's, ne, Anfang 2003 oder so, als die McDonald's mal tief war, dann einfach zu kaufen. Und da jeder weiß ja, dass das sozusagen die heilige Lösung ist. Ich habe in den letzten Jahren mehrmals Unternehmen, Value-Unternehmen gekauft, die vorübergehend sehr tief im Kurs notiert haben. Und ich habe das hier auch teilweise öffentlich berichtet. Ich habe auch Fehler gemacht, das will ich gar nicht verschweigen. Aber unter anderem die RWE ist sehr gut aufgegangen. Da haben wir, glaube ich, im Jahr 2017 muss das gewesen sein, drüber gesprochen. Die Aktie stand bei etwa 10 Euro, die steht jetzt bei knapp 30 Euro. Dividenden gab es noch zuhauf obendrauf. Wenn man in so einem Tief kauft, und der Kurs einige Jahre bergab gegangen ist und du sagst das öffentlich, deinen Freunden oder wie ich im Podcast und so weiter oder in den Gruppen, dann kriegst du eine Menge Gegenwind. Weil dann sagen alle zu dir, hey, du bist ja ein richtiger Depp, wieso kaufst du jetzt ein Geschäft, das kurz vorm Absterben ist, ja, das kannst du dir gerade sparen, nimm doch lieber die andere Aktie, die läuft von hoch zu hoch, ne? Und damit muss man dann halt auch leben können. Weil das bedeutet diese Strategie auch. Und im Grunde genommen ist es sogar ein gutes Zeichen. Als ich dieses Jahr im Sommer, 2019 im Sommer, im Mai haben wir in Miami ein Video zu Tesla aufgenommen, Kolja, da habe ich mich auch wieder öffentlich positioniert, wo ich gesagt habe, ich kaufe diese Aktien jetzt gerade ziemlich stark. Die sind jetzt auch über 100% gestiegen seit meinem Einstieg damals. auch da habe ich unglaublich viel Gegenwind bekommen. Ne? Da hieß es ja, warte mal ab, bis die Deutschen mit ihren Tesla-Killern kommen, ja, oder wie viele Leute da short sind. Auch aus meinem Freundesumfeld haben mir ganz viele Leute, die auch sehr schlau sind, gesagt, Jonathan, jetzt diesmal bist du wirklich durchgedreht, RWE im Nachhinein ging gut, aber jetzt bist du verrückt geworden. Und das ist einfach Teil dieser Strategie. Ja? Wenn man nicht sagt, ich kaufe immer das, was gerade hoch gestiegen ist, sondern ich kaufe auch mal einen Value-Wert, dann muss man sich darauf einlassen können. Aber um es auch vielleicht noch zum Punkt abzuschließen, ihr müsst natürlich wissen, das ist nie eine einzige Investition, die ich tätige. Wenn man etwas kauft, was mal runtergeht, dann analysiere ich genau die Bilanz. Ich mache eine Positionsgröße, bei der ich bei Totalverlust leben kann. Und ich sehe das so ein bisschen wie so ein Lostopf. Ich ziehe eben 10 Lose, 8 davon oder 7 davon verdoppelt sich vielleicht, 2 davon geht komplett in die wirklich Hose und es ist nichts mehr da und eine stagniert vor sich hin. Ja, das heißt, ich habe das alles einkalkuliert, dass es auch mal schief geht. Das kann immer passieren, das gehört dazu. Aber das wollte ich einfach noch so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, ja.
Ja, stimmt. Also ich habe jetzt gerade das Video auch nochmal aufgerufen, deswegen habe ich gerade so gelacht. Da hat einer geschrieben, klingt so, als ob 2 ehemalige Gurkenschneider von McDonald's nun versuchen, über Aktien zu diskutieren. Und das untermauert, glaube ich, ganz gut, was da teilweise für Kommentare und so gekommen sind. Und das ist ja jetzt gar nicht irgendwie persönlich gemeint, aber man merkt halt einfach, okay, wenn man natürlich einsteigt in Situationen, wo es jetzt irgendwie brenzlig wird oder die Aktie gerade am Fallen ist, dann muss man eben ganz klar auch mit Gegenwind rechnen können. Ja, und man muss natürlich auch immer damit rechnen können, dass bei einer einzelnen Investition es auch mal negativ abschneiden kann langfristig. Und deswegen würde ich auch immer persönlich eine gewisse Mindeststreuung haben. Also in dem Buch, was ich letztes Jahr auf der HV gekauft habe von Charlie Munger, da sagt er ja, 3 Unternehmen sind eigentlich eine ausreichende Diversifikation. Aber da sollte man dann wirklich auch sich sehr, sehr, sehr sicher sein und glaube ich, über eine überdurchschnittliche Intelligenz und Unternehmenseinsicht verfügen. Das maße ich mir persönlich überhaupt nicht an. Deswegen finde ich schon 10, 15 Aktien sollten es auf jeden Fall schon sein, damit man eine gute Streuung erzielt. Aber um jetzt nochmal mein Resümee zu ziehen, für mich gibt es definitiv, wenn ich jetzt nennenswert Aktien, also in einer Stückzahl, du hast vorhin auch kurz das CD-Projekt-Beispiel erwähnt, ja, das sind halt so normale Investitionen, die ich mache, bewegen sich so eigentlich so zwischen 10.000 und 20.000 Euro. So, und wenn ich jetzt aber so ein bisschen mehr irgendwie investiere, so nehmen wir jetzt mal 20 oder auch 25.000 Euro, dann werde ich definitiv nicht zu jedem Kurs einfach kaufen. Ja, das würde ich einfach nicht machen.
Ja, vielleicht noch eine Sache, die ich auch noch abschließend einfach aus meiner Erfahrung sagen würde, wie ich persönlich vorgehen würde. Bei mir hängt das auch ziemlich stark davon ab, wie stark das Unternehmen wächst. Um es konkret zu machen, ein Unternehmen wie 3M oder Procter & Gamble, denen traue ich langfristig auf Sicht der nächsten Jahrzehnte 3-4% Umsatz- und Gewinnwachstum pro Jahr zu. Wenn ich diese Unternehmen jetzt zu einem 25-fachen Gewinn kaufe, die können da gar nicht reinwachsen, weil der Gewinn, der entwickelt sich so langsam nach oben, ja, bis die den Kurs da erreichen, das kann unter Umständen viele Jahre dauern. Wenn ich aber eine Microsoft anschaue oder eine Amazon, wo ich wirklich 15-20% Umsatz- und Gewinnwachstum pro Jahr habe, dann ist es mir eigentlich egal, wenn ich mal 20% mehr zahle als im historischen Durchschnitt, denn im schlimmsten Fall warte ich ein Jahr ab und schon ist das Unternehmen mit dem neuen Gewinnniveau ja in diese Kursregion reingewachsen und wir dürfen nie vergessen, die große Schwäche des Kurs-Gewinn-Verhältnisses ist es, dass nur der Kurs zum aktuellen Gewinn verglichen wird. Aber man kauft sich ja als Aktionär die Gewinne in alle Unendlichkeit hinein. Und wenn man halt so ein tolles Unternehmen wie beispielsweise Stryker hat, das den Gewinn etwa alle 7 Jahre verdoppelt, zumindest ist das in der Vergangenheit so gewesen, dann zahlt man vielleicht das 25-fache KGV vom aktuellen Jahr. Aber man zahlt ja nur das 12-fache KGV vom Gewinn in 7 Jahren und das 6-fache KGV vom Gewinn in 14 Jahren. Und dann merkt man schon wieder, wenn wir so ein starkes Gewinnwachstum haben, ja dann ist es mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob es jetzt KGV 1 höher oder 1 niedriger ist, weil das Unternehmen einfach sehr stark wächst und da reinwachsen kann. Je geringer die Wachstumsrate wird, desto sensibler werde ich persönlich in meiner Anlagestrategie beim KGV. Da will ich, wenn das Wachstum sehr gering ist, einfach eine hohe Dividendenrendite haben, ein geringes KGV haben, dass die Gesamtrendite auch dann stimmt, wenn sich der Kurs eben kaum davon bewegt, weil eben auch der Gewinn sich kaum davon bewegt.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Immer PEG-Ratio beachten, ja, Genau. Und nicht nur einfach das KGV, das ist vollkommen klar. Und natürlich auch solche Kennzahlen wie EV, EBIT und andere Sachen, weil natürlich einfach nur in Bezug auf den Gewinn sehr wenig auch abzuleiten ist auf den tatsächlichen, auf die tatsächliche Gesundheit
des Unternehmens.
Gerade wenn es natürlich um solche langfristigen Dinge geht. Da gibt es natürlich auch, sag ich mal, nicht bilanzielle Parameter, die man einschätzen muss, gerade in der heutigen Zeit, viele Sachen, die einfach gar nicht erfasst werden können in den Zahlen, sowas wie halt Qualität des Managements, Mitarbeiterkultur, also der Umgang mit den Mitarbeitern untereinander, und das sind ja auch alles Sachen, die gerade in der heutigen Debatte der Nachhaltigkeit und so weiter ja unfassbar wichtig werden, auch für junge Leute, wo wollen sie später arbeiten, wenn man jetzt, also wenn ich mir die Frage stelle, in 30 oder 40 Jahren soll dieses Unternehmen noch existieren, dann muss es ja auf irgendeine Art und Weise auch hier Antworten haben auf diesen aktuellen Zeitgeist und auf jeden Fall zeigen, dass sie ihre Lösung und ihre Strategie für die Zukunft gefunden haben. Ja? Und da gibt es halt manche Unternehmen wie Netflix, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die gefunden haben, und andere wie irgendwie die Deutsche Bank oder so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die nicht gefunden haben. Und das sind jetzt alles Sachen, die man aber nicht direkt in so einer GUV halt einfach ablesen kann, ne? Ganz klar.
Ja, völlig richtig. Also, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, ich habe auch alles Relevante gesagt. Nee, eine Sache würde ich auch noch ergänzen wollen. Mhm. Und zwar, was ja auch noch ein bisschen so die ganze Zeit im Hintergrund schwebt nach vielen Jahren Bullenmarkt, warum sind dann die Bewertungen jetzt höher als in der Vergangenheit? Ja, das trifft nicht auf jede Aktie zu, aber wenn man mal irgendwie den ETF oder so anschaut, ich habe jetzt mal als Beispiel herausgenommen den Standard Poor's 500 Index, da sieht man, dass so Kennziffern wie das KGV jetzt auf 25 angestiegen sind, das war 2010 noch bei 15, oder auch, was ich noch lieber mag, das Kursumsatzverhältnis, weil wie du schon gesagt hast, der Gewinn, da gibt es immer verzerrende Effekte, auch dort haben wir jetzt einen Anstieg gesehen von etwa 1,2 auf 2,4, also das Kursumsatzverhältnis hat sich auch verdoppelt im Index. Und worauf ist eigentlich das zurückzuführen? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Der Grund Nummer eins, vielleicht war 2010 alles zu billig nach der Finanzkrise, wurde es massiv abgestraft und es hat jetzt einfach wieder zurück zu einer normalen Bewertung gefunden. Und ich glaube, der zweite Grund ist einfach, dass, wenn du dir vorstellst, natürlich würden wir gerne alle etwas zum KGV von 5 und zu einer Dividendenrendite von 10% kaufen, Kolja. Ja, das würde ja, wenn das Business stabil ist, gerne jeder tun. Aber die Preise von den Assetklassen wie Immobilien oder Aktien, die orientieren sich auch immer sehr stark an den Alternativen. Und es gab halt früher immer die Alternative einer Staatsanleihe mit 5 oder 8% Rendite. Die waren sicher, wenn du die US-Staatsanleihen genommen hast oder so, oder die Staatsanleihen von Deutschland. Und dann konntest du immer sagen, nehme ich jetzt die 5 oder 8% oder nehme ich irgendeine Aktie, wo ich weniger habe, aber dafür noch ein schönes Wachstum. Und jetzt sind halt wirklich die alternativen Investitionsmöglichkeiten extrem, extrem unattraktiv geworden. Seit vielen Jahren sind die Staatsanleihen jetzt wirklich bei 0%, in Amerika glaube noch 1-2% die 10-jährige Staatsanleihe. Und das bedeutet eben, wenn du dich jetzt mal in die Rolle von so einem Milliardär versetzen tust, der hatte jetzt immer die Hälfte seines Vermögens zu 5% in Staatsanleihen, die andere in Aktien und Immobilien. Und jetzt sagt ihm sein Manager, der für ihn das Geld anlegt, hey, die 5%, für den musst du dich verabschieden, du kriegst jetzt nur noch 2% oder 0% auf die Anleihen, ist das für dich okay? Und ich glaube, dann werden halt viele Leute mit viel Vermögen auf dieser Welt sagen, hey, bevor ich die 0%, bevor ich da wirklich ins Gras beiße und wirklich nichts mehr kriege, nur noch Risiken bekomme, dann nehme ich vielleicht doch lieber eine McDonald's-Aktie und kriege halt irgendwie 2,5% Dividendenrendite, auch wenn es in der Vergangenheit mal 3,5% waren. Aber ich kriege das wird jährlich erhöht, ich habe ein stabiles Geschäftsmodell. Und ich glaube, das ist einfach einer der großen Treiber der letzten Jahre für diese steigende Aktienkurse. Natürlich muss man jetzt sagen, wer von den Zuhörern die Meinung hat, dass die Zinsen sofort wieder zurückkommen, ja, der sollte jetzt nicht in die Aktien gehen, weil dann würde sich das wieder zurücksetzen. Genau. Aber wer eben, wie ich persönlich, das ist nur eine Meinung, der Meinung ist, dass wir eher eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht mit den Null- und Niedrigzinsen, ja, der verkauft natürlich jetzt nicht die Aktien, denn wenn ich jetzt heute eben die Alternative habe, für 10 Jahre 0% in der Staatsanleihe oder noch eine solide Aktie, bisschen teurer als im historischen Schnitt, dann ist das für mich die klar attraktivere Alternative. Und so erkläre ich mir persönlich, warum wir einen der größten Bullenmärkte der letzten Jahrzehnte haben. Und ich sehe jetzt hier ganz grundsätzlich auch nicht irgendwie eine riesige Überbewertung oder eine Blase. Natürlich sind die Bewertungen etwas höher. Natürlich kann es jederzeit einen Crash geben. Nicht falsch verstehen meine Aussagen. Das kann immer passieren. Aber ich sehe immer noch die relative Attraktivität auf Seiten der Aktie.
Okay. Wunderbar. Dann, ja, würde ich mal sagen, vielen Dank, Jonathan, für deinen Beitrag hier im Aktie mit Kopf Podcast. Wie immer, gerne gesehen. Und ich bin einfach ja gespannt, was wir so die nächsten Jahre dann noch erleben werden am Aktienmarkt. Jetzt entwickelt sich langsam die Finanz-Community weiter und so den richtig herben Rückschlag musste sie bisher seit dem Internetzeitalter noch nicht, in unserer Generation jedenfalls, verkraften. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, werden wir natürlich weiterhin Podcasts machen. Sofern wir noch nicht pleite sind. Okay, dann danke dir und bis nächstes Mal. Ne?
Ciao.